Also das hier, das müsste sich jetzt aber mal ganz, ganz dringend ändern. Den Satz kennen Sie wahrscheinlich nur zu gut, ganz egal, ob von zu Hause oder aus der Arbeit. Was Sie allerdings leider auch kennen, es bleibt allzu oft beim Man müsste eigentlich mal, weil in der Theorie wissen wir alle, Veränderung ist unverzichtbar. Und in der Praxis fällt es halt dann doch relativ schwer, sei es aus Bequemlichkeit oder, keine Ahnung, noch aus vielen, vielen anderen Gründen heraus. Wie also bekommt man das hin mit der Veränderung? Nicht nur im Privatleben, sondern auch in der Arbeit. Was gehört alles dazu? Ich kann Ihnen verraten, ein beträchtlicher Teil davon hat mit Kommunikation zu tun und das Ganze firmiert unter dem schönen Oberbegriff Change Management. Was das ist, wie das funktioniert und wie wir den inneren Schweinehund und noch ein paar andere Sachen besiegen können und endlich Veränderungen herbeiführen, das besprechen wir heute mit Professor Markus Kaiser von der TH in Nürnberg. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Ganz unverändert gibt es uns nach wie vor auf allen guten Podcast-Plattformen und auf der Webseite der Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche, inspirierende 20 Minuten. Markus, ich habe den schönen Satz mal gelesen, dass der einzige Mensch, der wirklichen Veränderungsdruck spürt, ein Baby mit vollen Windeln ist. Warum ist es für Menschen manchmal so wahnsinnig schwer, die Notwendigkeit für Veränderung überhaupt einzusehen?
Es ist tatsächlich erstmal schwer zu sehen, ob es überhaupt eine Veränderung bedarf. Und natürlich, ich glaube, es ist nicht nur das Baby, sondern selber spürt man schon auch, man bräuchte irgendwo eine Veränderung. Aber sich zu wandeln ist natürlich immer auch etwas schwerer, als alles in bewährten Bahnen zu machen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und was aber nochmal das Schwierigere ist, wenn man eine Veränderung mitmachen soll, die man selber gar nicht mal anstößt. Wobei natürlich, das stimmt auch, eine Veränderung, immer, man kennt es mit den guten Vorsätzen, immer Ende des Jahres, die hält dann auch maximal bis Neujahr morgen.
Nun kann man ja Change, Veränderung, man kann und muss es wahrscheinlich auch strukturieren, gerade wenn wir von größeren Einheiten, von größeren Unternehmen reden. Dafür wiederum gibt es den schönen Begriff Change Management, auf das du dich wiederum spezialisiert hast. Change Management, was bedeutet das überhaupt, wenn wir erstmal nur von der Begrifflichkeit reden? Impliziert ja so ungefähr, dass Veränderung dann strukturiert stattfindet, von irgendjemandem geplant. Richtig so?
Ja, sollte. Also jede Veränderung, also gehen wir mal von Unternehmen aus, sollte natürlich auf jeden Fall geplant und strukturiert sein. Und ganz wichtiger Part ist, es braucht natürlich erstmal eine Vision, sonst versteht ja keiner, warum man sich irgendwie verändert. Also dieses ad hoc, wie man es vielleicht noch so früher von der Zeitungsbereich Verlegergeneration kennt, heute habe ich eine Idee und brüll dann mal in der Redaktionskonferenz, ab sofort machen wir das anders. Das funktioniert natürlich heute überhaupt nicht mehr, sondern man erarbeitet erstmal eine Vision, von der eine Strategie, wie kommt man hin, um dann zu überlegen, über welche Projekte, über welche Maßnahmen finde ich hin. Und das Change Management ist dann sogar nicht mal das Projektmanagement, um dorthin zu kommen, sondern das fokussiert sich darauf, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Denn was hilft es, wenn jemand eine Vision hat, will irgendwas neu machen? Im Zeitungsbereich erlebt man sehr häufig im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir brauchen jetzt einen trimedialen Newsroom. Also es wird sozusagen geplant, gemeinsam für Fernsehen, Radio und online. Und die Mitarbeiter sagen, was ist denn das für ein Käse? Also man nimmt sie nicht mit. Und genau das ist das Change Management, sich auf den Menschen zu fokussieren, auf den Mitarbeitenden in der Regel, um ihn mitzunehmen, um zu überlegen, was kann ich denn tun und warum will der denn nicht mit bei den Veränderungen? Da gibt es mehrere Gründe. Vielleicht gibt es Nachteile für jemanden, vielleicht gibt es aber auch Vorteile für jemanden, die man noch nicht sieht. Hauptpart davon ist einfach schlichtweg Kommunikation.
Zum Thema Kommunikation kommen wir dann gleich noch. Erstmal noch eine Grundsatzfrage. Ist Change Management dann ein basisdemokratischer Prozess oder muss man nicht auch im Change Management irgendwann mal Entscheidungen treffen und sagen, so machen wir das jetzt, Ende der Diskussion?
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich die Strategie, die Vision. Man macht einen Visionsworkshop, sollte natürlich möglichst neben der Unternehmensleitung auch andere Stakeholder mit reinnehmen. Da spielt natürlich auch vielleicht der Anteilseigner eine Rolle, dem das Unternehmen gehört. Da spielt aber natürlich auch eine Rolle, auch Mitarbeitende mit reinzunehmen, wie die das sehen. Denn was hilft uns eine abstrakte Vision, die einfach nicht umsetzbar ist? Letztlich, irgendwann muss man natürlich zu dieser Vision kommen, zu einer Strategie und auch zu einer Festlegung, so machen wir es jetzt. Also ob das jetzt ein Newsroom ist oder ein neues Portal, das gegründet wird oder einfach nur eine Arbeitsweise umgestellt wird, das muss natürlich dann mal festgelegt werden. Und idealerweise hat man da aber dann schon so das Thema Veränderungsmanagement, Change Management mit dabei, dass man sich da überlegt, okay, was heißt das jetzt wirklich für die Mitarbeitenden? Was ändert sich für die konkret und wo stehen die? Welche Sorgen haben die? Welche Ängste haben die? Wie kann man die einbinden? Das ist im Endeffekt der wahnsinnig wichtige Punkt, dass man also nicht über die Köpfe hinweg einfach nur sagt, ab morgen arbeiten wir anders, sondern dass man sagt, ja, warum arbeiten wir anders? Wie arbeiten wir anders? Was heißt das für dich persönlich? Was springt vielleicht für dich sogar an Bonus raus dadurch, dass du anders arbeitest? Nehmen wir mal das Beispiel Journalismus, dass ein Journalist jetzt auch für die Website schreibt und für eine App und andere Dinge macht, war ja auch lange Zeit eher so kritisch gesehen. Warum muss ich jetzt auch noch meinen Text online verfassen in der Version? Wenn ich da natürlich sage, what's in it for me? Was springt da für mich raus? Das ist eine viel höhere Reichweite. Also nie hat ein Zeitungsredakteur eine so hohe Reichweite mit seinen Texten gehabt wie jetzt, wenn man Print- und Online-Auflage zusammennimmt.
Kommunikation ist ja, du hast gerade gesagt, man muss die Leute mitnehmen, ist ja auch da wahrscheinlich so, dass das große Allheilmittel, die Frage, die sich mir nur stellt, ist, wie weit geht so eine Kommunikation? Muss ich dann tatsächlich jeden einzelnen Schritt bis ins Detail erklären? Muss ich ihn begründen oder kann Kommunikation auch mal bedeuten, zu sagen, passt auf, ich erkläre euch, wie es grundsätzlich funktioniert, aber wir gehen jetzt nicht mehr bis ins letzte Detail und diskutieren das durch.
Also mehrere Punkte sind ja da drin, die ganz wichtig sind. Der eine Part ist, du hattest das Warum angesprochen. Das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, zu erklären, warum macht man was anders. Nicht nur, dass man was anders macht, sondern Mitarbeiter wollen heute verstehen, warum man was anders macht. Deswegen also das A und O in meinen Augen dabei. Ja, unterschiedliche Details heißt auch unterschiedliche Detailgrade, die man erklären muss. Das heißt, ja, es muss nicht jeder, bleiben wir beim Beispiel einer Tageszeitung, jeder in der Druckerei muss nicht verstehen, warum in der Redaktion ganz anders gearbeitet wird, aber jeder in der Druckerei muss auch verstehen, warum es jetzt eine andere Vision gibt. Was ist der Anteil des Druckers, warum ist der genauso wichtig, auch wenn die Auflage sinkt, die Zeitung in die Zukunft zu führen. Das muss jeder sozusagen, eine Grobvision muss jeder verstehen fürs Unternehmen. Je mehr ich dann konkret betroffen bin davon, umso detaillierter muss das natürlich sein. Diskutieren? Ja, manchmal. Manchmal muss ich aber auch nur informieren und manchmal muss ich jemanden ja auch mitentscheiden lassen. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wieder hier auch zu unterscheiden. Hier aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht irgendwas Falsches vorzugaukeln. Also nicht zu sagen, wir diskutieren jetzt machen wir mal eine Abstimmung am Ende eines Workshops und dann wird doch wieder alles ganz anders gemacht. Das wäre in meinen Augen das völlig Fatale. Also dann erreicht man eher das Gegenteil, sondern auch mal durchaus kann man sagen, ich informiere euch, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, das ist jetzt gesetzt, aber dann lieber fair und ehrlich so vorzugehen und manchmal auch nur zu diskutieren, sich Meinungen anzuhören und sagen, aber entschieden wird an anderer Stelle, aber das klar zu kommunizieren. Insofern, man muss nicht alles ausdiskutieren, aber man muss schon klar machen, die Diskussion, wo fließt das Ganze ein oder fließt das gar nicht ein und dann lässt man vielleicht auch mal eine Diskussion und informiert einfach nur.
Ist sowas am Ende des Tages nicht auch schlicht und ergreifende Frage der Unternehmenskultur? Also ich finde das alles plausibel, was du sagst, kann mich aber erinnern, gut, das ist natürlich auch lange her, aber ich kann mich erinnern, ich komme aus einer Tageszeitungswelt, die irgendwann früher mal noch wirklich sehr hierarchisch geprägt war, in der Redaktionskonferenzen im Regelfall bedeutet haben, Chefredakteur macht Ansagen und der Rest macht es dann. Gut, das muss jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr so sein, aber trotz alledem kann ich mir gut vorstellen, dass solche Dinge immer auch sehr stark mit der Unternehmenskultur zusammenhängen. Bedeutet es, wenn man Change Management auch an einzelnen Projekten nur andocken will, nicht auch, dass man grundsätzlich erstmal überlegt, ist unsere Unternehmenskultur weit genug, dass solche kommunikativen Prozesse innerhalb des Unternehmens überhaupt stattfinden können? Weil, ich meine, ich sage mal, wenn du 30 Jahre mit Leuten nicht diskutieren wolltest und plötzlich sagst, so und jetzt reden wir miteinander, dann kann man ja wahrscheinlich nicht erwarten, dass jetzt auf einmal alle schreien, hurra, jetzt diskutieren wir, sondern die werden möglicherweise mit verschränkten Armen vor der Brust da sitzen und sagen, nö, will ich jetzt auch nicht.
Veränderungsmanagement und Kulturwandel geht völlig Hand in Hand. Also ganz, ganz wichtig. Aber der Part ist dann auch wieder, was ein guter Change Manager macht. Der versucht natürlich auch diesen Kulturwandel dann mit einzuleiten. Es ist natürlich für manche Unternehmen auch sehr, sehr ungewohnt, aber teilweise auch im öffentlichen Bereich. Und das ist natürlich, wenn man dann immer hierarchisch Aufträge kriegt und jetzt auf einmal darf man mitentscheiden, ist es natürlich irgendwas Ungewohntes. Das heißt, manchmal ist so der erste, zweite Workshop, den man macht, auch mit Medienunternehmen noch ganz, ganz schwer, weil da überhaupt noch kein Verständnis dafür da ist. Aber wenn diese Kultur Stück für Stück gelebt wird und wenn sie natürlich auch hierarchisch von oben mit so gelebt wird, dann merkt man schon relativ schnelle Fortschritte. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, die Unternehmenskultur muss sich in dem Fall wandeln. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Es geht nicht mehr so, wie es früher mal ging. Mehrere Punkte. Medien zum Beispiel, sehr kreativer Job. Ich muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, um Höchstleistung herauszukitzeln, zu bekommen. Ein zweiter Punkt, es gibt immer weniger der Top-Leute, die wirklich sagen, ich gehe unbedingt in die Medien und will nicht woanders hin. Das war zu meiner Zeit, als ich ein Volontariat bei einer regionalen Tageszeitung gemacht habe, noch ganz anders. Das heißt, ich muss natürlich dann auch mithalten mit Arbeitsbedingungen mit einer Kultur von Google und Co. Und dann kommt noch dazu, was durch Corona sich massiv beschleunigt hat, ja, diese Arbeitsweise immer mehr von zu Hause, von unterwegs aus, was sehr gut ist, auch für Journalistinnen und Journalisten natürlich, denn ich bin jetzt endlich mal dort, was man seit 20 Jahren gefordert hat, auch mal mittendrin vielleicht in der Stadt. Ich darf künftig aus dem Café meine Artikel schreiben und das bedeutet aber auch, da gibt es so ein Stichwort Digital Leadership heißt es, also wie führe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter digital als Führungskraft? Und auch da braucht es natürlich die Mitarbeiter, die man mitnehmen muss. Denn das merkt man ja gerade im Corona-Zeitalter. Es gibt immer noch ein paar Chefs, die sagen, um Gottes Willen, jetzt ist mein Mitarbeiter daheim. Der wäscht doch die ganze Zeit nur Wäsche und arbeitet nichts. Da muss natürlich auch eine ganz andere Führungskultur hin. Das ist eine Frage wirklich auf Chefebene. Wobei ganz nebenbei bemerkt, die Angst vieler Chefs wäre hier natürlich unbegründet, denn so viel saubere Jogginghosen braucht man gar nicht, dass man den ganzen Tag Wäsche wäscht.
Das stimmt, eine reicht im Regelfall. Also ich lege übrigens größten Wert darauf, dass ich jetzt nicht in der Jogginghose hier sitze und ich vermute, du tust es auch nicht. Weil du gerade angesprochen hast, Stichwort Google beispielsweise, auch die Veränderungen, die durch die Corona-Zeit jetzt gekommen sind, landet man ja relativ schnell bei so einem schönen Schlagwort wie New Work. Und dann denke ich mir immer, gerade diese ganzen eher an New Work orientierten Konzepte basieren ja ganz stark auf permanenter Veränderung, auch auf der Eigeninitiative von Mitarbeitern. Bei Google beispielsweise gibt es ja immer so einen Tag in der Woche, in dem die Mitarbeiter ihre eigenen Projekte vorantreiben können. Kurz gesagt, ist dann Change Management nicht etwas, was A, wir alten Säcke und B, vor allem Medien konventionellerer Prägung bräuchten, weil die Neuen ohnehin jeden Tag Change Management machen?
Also es ist tatsächlich, je größer der Kulturwandel ist, je größer das Veränderungsprojekt ist, umso wichtiger wäre eine Change Management Begleitung, die auch wieder ja in unterschiedlichen Formen sein kann. Ein ganz großes Unternehmen hat, als es neue Büroräume bekommen hat, in Mittelfranken, einen Pop-up-Store in einem Einkaufszentrum eingerichtet, um diese Büroräume dort auszustellen, mit dem Ziel, dass die Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, Kinder und so weiter diese Büroräume sehen und sagen, du Papa, du darfst aber da jetzt echt in ein cooles Büro rein. Und der hat es vorher noch total doof gefunden, Veränderung eben. Und also man versucht da ein Riesending aufzubauen. Das kann aber auch manchmal Veränderungsmanagement wirklich nur auf einer Kommunikationsebene mit zwei Workshops sein. Das heißt, die Bandbreite ist dann natürlich riesig. In meinen Augen ist Change Management was jede Veränderung begleiten sollte, zumindest mal evaluieren sollte, denn man weiß immer nie, was steckt denn dahinter, warum jemand eine Veränderung ablehnt. Es gab mal den Fall einer Mitarbeiterin von einer Bank, die eigentlich mehr Verantwortung bekommen hat, eine zweite Bankfiliale mit und hätte mehr Geld, mehr Prestige und hat das voll abgelehnt, geblockt. Man hat dann rausgefunden, woran das lag. Die Frau hatte kein Auto und die zweite Filiale lag ein bisschen außerhalb. Das heißt, manchmal stecken da irgendwelche ganz banalen Gründe dahinter. Vielleicht wird jemand befördert in einem Newsroom einer Zeitung und findet eigentlich, man denkt, kriegt mehr Geld, mehr Prestige, muss doch toll sein für ihn. Und entweder sagt er, aber ich bin doch der volle Reporter und möchte nicht im Newsroom arbeiten. Oder vielleicht ist manchmal nur so banal, er muss eine halbe Stunde früher anfangen und kann sein Kind nicht mehr in die Kita bringen. Und deshalb lehnt er die Veränderung ab. Kann man rausfinden, mit ihm sprechen. Ein noch wichtigerer Punkt ist natürlich, dass oftmals was abgelehnt wird, weil man Angst hat, Sorge, weil man nicht weiß, wie es kommt. Und da spielt natürlich Kommunikation eine große Rolle. Da kann man viel aufklären, um jemanden mitzunehmen. Also insofern spielt es immer eine Rolle. Vielleicht ein Beispiel noch, warum es auch früher schon wichtig gewesen wäre, aber das Thema in Medien selten eine Rolle gespielt hat. Als ich in der Redaktion war, hat man damals ganz große Veränderungen umgestellt von Klebeumbruch auf Ganzseitenumbruch. Das heißt, früher wurde eine Zeitungsseite tatsächlich jeder Artikel ausgedruckt und man muss sich so vorstellen, mit einem Skalpell gab es den Beruf der Metteure. Man hat die Zeitungen, die einzelnen Texte ausgeschnitten mit dem Skalpell und wieder auf ein ganz großes, zeitungsgroßes Blatt geklebt. Das wurde dann geändert, dass Redakteurinnen und Redakteure selber am PC dieses Layout, Grob-Layout gemacht hatten. Da gab es dann Schulungen dafür, wie man das macht und viele haben aber diese Schulungen gar nicht effektiv genutzt, weil sie die abgelehnt haben und überhaupt nicht verstanden haben, warum muss ich denn das jetzt machen? Das hat doch bisher alles ganz gut funktioniert. Das heißt, auch da wäre es wahnsinnig wichtig gewesen und es sind etliche Kollegen durchs Raster gefallen, die da einfach nicht mitgemacht haben. Was immer funktioniert bei Veränderungen, egal ob in Unternehmen, in der Gesellschaft oder auch nur, wenn es darum geht, dass sich was ändert, wer daheim den Müll rausbringt. Man muss immer erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass die Veränderung da ist. Dann den Wunsch wecken beim anderen, sich mitzuverändern. Und dann kann man erst in so eine Wissensvermittlung gehen, wie jetzt eben wie eine neue Software funktioniert und Co.
Weil du gerade diese Geschichten aus den 90ern angesprochen hast mit dem großen Umbruch des Umbruchs sozusagen. Ich würde im Übrigen großartig noch dazu sagen wollen, ein Redakteur war erst dann wirklich anerkannt im Bereich der Metteure, die ja wirklich ein sehr eigenes Völkchen waren. Wenn der dir da so ein Messer in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, mach mal, dann hast du gewusst, jetzt bin ich angekommen im Laden, jetzt akzeptiert er mich. Hat lange gedauert, bis ich das erste Mal schneiden durfte. Das nur am Rande.
Respekt an dich, das habe ich leider nie geschafft.
Ich bin allerdings auch teilweise in der Struktur, ging es nicht anders. Ich habe teilweise also als CVD im Nachtdienst 15 Ausgaben irgendwie mitverantwortet und irgendwann war es dann unvermeidlich, dass man dann da stand und selber geschnitten hat. Ich habe es aber nicht gerne gemacht, muss ich auch dazu sagen. Fand ich am PC deutlich leichter, als mit einem Messer Papier durcheinander zu schneiden. So, bevor das jetzt der Podcast wird, zwei alte Männer erinnern sich an den Krieg. Markus, eine andere Frage. Kann man, wenn sich Gewohnheiten erstmal eingeschliffen haben, wenn es Abläufe gibt, du hast vorhin gesagt, viele haben dann beim Thema Umbruch auch gesagt, wieso soll ich das ändern? Funktioniert doch alles ganz gut. Also wenn erstmal ein Unternehmen dasteht, funktionierende Abläufe hat und sagt, wir wollen und müssen jetzt verändern, geht das überhaupt ohne Begleitung von außen? Weil ich glaube, es ist ja so eine ganz normale menschliche Regung, dass jemand sagt, warum soll ich das verändern, wenn es ganz gut funktioniert? Also muss ja einer von außen kommen und sagen, nee, aber guck mal, da und da habt ihr möglicherweise Schwachstellen.
Also die häufigsten Ursachen für Veränderungen, und da wird es dann auch tatsächlich schwer, ist natürlich, dass man merkt, irgendwas läuft nicht mehr so richtig. Also sprich, die Auflage sinkt, die Erlöse sinken, es wird vielleicht eine Sendung seltener angeschaut. Also häufig dann greift man erst zu Veränderungen und überlegt sich, jetzt muss aber irgendwas passieren. Selten ist es der Fall, dass tatsächlich durch eine Innovation, durch eine Vision erstmal was verändert wird, was viel, viel einfacher wäre. Vielleicht ist es schwerer, dann Bewusstsein zu schaffen, aber es wäre natürlich einfacher, denn bei Veränderungen hat man immer ja irgendwo eine Mehrbelastung durch Arbeit. Und wenn ich gleichzeitig Mitarbeiter vielleicht entlasse als Medienhaus, weil ich unter Kostendruck stehe und eine Veränderung brauche, dann wird es doppelt schwerer, dass so eine Veränderung auch wirklich funktioniert. Das heißt, idealerweise würde man verändern, wenn es einem gut geht und wenn man vielleicht nochmal zusätzliche Ressourcen in die Veränderung reinstecken kann, denn es ist ja auch ein Mehraufwand an Arbeit, ist aber ganz, ganz schwer. Natürlich, um zu beraten bei einer Veränderung, braucht es häufig tatsächlich Impulse von außen. Ich bin natürlich von Seiten der Wissenschaft immer wieder dabei, mit Impulse zu setzen, aber es braucht auch im Bereich Change Management tatsächlich Berater von außen, die allerdings, und das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Punkt, die jeweilige Branche auch gut verstehen. Denn es hilft relativ wenig, wenn man sich in Change Management Change-Manager holt, der vielleicht in ganz anderen Branchen erfolgreich war, aber die eigene Branche überhaupt nicht kennt, die Mentalität auch nicht kennt, die Empfindlichkeiten kennt. Aber letztlich ist es in meinen Augen immer erfolgreicher, jemanden von außen zu holen, den im Idealfall vielleicht sogar mit einem Tandem zusammenzubringen. Interne Kommunikation ist da natürlich oftmals so der Sparringspartner dafür, der das Haus dann nochmal gut kennt und auch nochmal abschätzen kann, wo stehen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wenn man mit Change Management anfängt, muss man natürlich auch erstmal mit einer Analyse anfangen. Wie ticken denn die Mitarbeiter, wo stehen die? Das macht man in der Regel durch Interviews, die man führt, durch Gruppengespräche oder auch manchmal durch einen Fragebogen, den man verschickt dann übers Intranet.
Dann kann ich dir versprechen, lieber Markus, dieser Podcast geht jetzt so allmählich, langsam biegt er auf die Gerade zu Folge Nummer 100 ein. Und spätestens, wenn wir da sein werden, das müsste nach meinen Berechnungen irgendwann Anfang 2022 der Fall sein, dann würde ich mich gerne an dich wenden und du gibst uns dann bitte die Impulse, was wir verändern sollen, weil nach 100 Folgen muss man das tatsächlich dann auch mal hinterfragen, ob sich nicht ein paar Routinen eingeschliffen haben, die man dann besser mal überdenken sollte. Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, lieber Markus, für diese Folge, die sich jetzt irgendwo so im Bereich Nummer 70 bewegt. So, nach meinen Rechnungen zum Thema Change Management, warum das wichtig ist und warum Kommunikation und Unternehmenskultur beim Thema Veränderung immer eine ganz, ganz große Rolle spielen. Markus Kaiser war heute zu Gast bei uns und dafür sage ich herzlichen Dank.
Gerne. Tschüss.